Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 50. Episode von Mama macht Business. Ja, ich betone das so, weil es ist die 50. Folge. Ich habe einfach schon 50 Episoden hier aufgenommen. Ich sage immer Episoden, weil Folgen würden ja aufeinander folgen, aber die Episoden, die sind immer für sich gesehen eine einzelne Episode eben. Deshalb spreche ich immer von Episoden. Ja, und heute ist die 50. dran. Ich freue mich sehr, dass ich es geschafft habe, 50 Aufnahmen hier abzuliefern. Das weist in eine gute Richtung und ich bin frohen Mutes, hier weiterzumachen. Wir starten heute direkt rein in das super spannende Interview. Bei mir ist immer alles super spannend, aber es ist einfach spannend. Also in dieses tolle Interview mit Juliana Danner. Juliana kenne ich jetzt schon eine ganze Weile, einige Jahre. Sie war mal meine Mentorin und das war wirklich ganz wundervoll. Heute ist sie als HR-Beraterin, also Personalberaterin sozusagen, unterwegs, selbstständig. Sie berät vor allem mittelständische Unternehmen rund um diese Themen Employer Branding, Arbeitgebermarke. Also sehr spannend in diesen Zeiten. Und wir reden darüber, wie sie zu diesen Themen gekommen ist und wie ihr eigener Weg war, was sie so beschäftigt hat die letzten Jahre, was ihr widerfahren ist. Es ist eine bunte Mischung und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Bevor wir mit dem Interview starten, folgt an dieser Stelle Werbung in eigener Sache. Am 22. Januar, nächste Woche Mittwoch, findet der nächste Female Business Brunch in Berlin statt und du kannst dabei sein. Das Event richtet sich an selbstständige Frauen, die ihr Netzwerk erweitern, frisches Wissen tanken und motiviert ins neue Jahr starten möchten. Was erwartet dich? Inspirierende Speakerinnen wie Carolina Zolubak, LinkedIn-Coach und Illustratorin, die dir zeigt, wie du LinkedIn als Kundinnenmagnet nutzen kannst. Sandra Borgatz, Opernsolistin und Expertin für Stimme und Körpersprache, mit einem Workshop zu deinem überzeugenden Auftritt. Und Caroline Zahn, Business-Coach mit wertvollen Tipps, wie du KI clever und effizient in deinem Business einsetzen kannst. Außerdem gibt es ein köstliches Brunchbuffet sowie Kaffee satt die ganze Zeit. Es gibt moderiertes Netzwerken, darüber hinaus Speed-Dating für spannende Kontakte und exklusive Q&A-Sessions mit den Speakerinnen. Als Hörerin meines Podcasts habe ich ein besonderes Angebot für dich. Mit dem Code LISA5 sparst du 5 Euro auf dein Ticket. Den Link findest du natürlich in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Lass uns gemeinsam 2025 mit neuen Impulsen und starken Kontakten starten. Werbung Ende. Juliana Danner ist Unternehmerin, Innovatorin und Expertin für neues Arbeiten, Employer Branding und Arbeitgeberkommunikation. 2017 gründete sie als Mutter ein Startup, mit dem sie Unternehmen und Kreativtalente auf Augenhöhe zusammenbringen wollte. Ein Anliegen, das ihr am Herzen lag, weil sie selbst die Herausforderungen in der kreativen und familienunfreundlichen Arbeitswelt hautnah erlebt hat. Heute unterstützt sie vor allem mittelständische Unternehmen dabei, starke und authentische Arbeitgebermarken zu entwickeln und lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern in Bayern. Herzlich willkommen, liebe Juliana. Ich freue mich, dass es jetzt heute endlich mit uns auch geklappt hat und du hier zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf unser Gespräch heute.
Ja, ich mich auch. Ich habe in der Intro natürlich schon ein bisschen was über dich erzählt, aber wir werden heute natürlich viel tiefer eintauchen, denn du hast ja dieses spannende Thema Employer Branding aufgenommen und es ist einfach so ein Ding. Ich glaube, manche wissen genau, was es eigentlich bedeutet. Andere tun immer so, als würden sie es wissen. Lass uns doch da genau mal ansetzen. Employer Branding, wie würdest du denn erklären, was das genau ist auf einfach?
Also ich benutze natürlich Employer Branding, weil es ein bisschen geläufiger ist, aber bei meinen Mittelstandskunden versuche ich immer Arbeitgebermarke zu sagen, weil ich finde, das ist ein bisschen eindeutiger, der Begriff, und er ist vor allen Dingen deutsch. Also ich finde es immer schwierig, wenn alles auf Englisch ist und gerade Mittelständler jetzt nicht immer mit diesen Anglizismen was anfangen können und auch wollen, ne? Arbeitgebermarke ist deswegen näher dran, weil es geht so ein bisschen darum, wie ist das Image, die Identität eines Arbeitgebers. So. Und Branding suggeriert ja immer noch ein bisschen, dass man das formen und ausgestalten kann. Das kann man in Teilen, aber eigentlich ist die Arbeitgeberidentität oder Marke vorhanden. Ne? Durch die Kultur des Unternehmens, durch das Verhalten jedes Einzelnen im Unternehmen und durch die Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung als Arbeitgeber. Also es hat nichts mit dem Branding an sich zu tun, ne? Dass man ja jetzt als Corporate Design oder Corporate Identity, Corporate Behavior, das ist alles woanders. Das fließt zwar damit rein, aber es geht mehr um das Auftreten und das Image von dir als Arbeitgeber im Speziellen. Für deine Mitarbeitenden, aber auch für potenzielle Kandidaten natürlich.
Genau, das ist immer, glaube ich, die Schwierigkeit, ne? Dass man beides
sozusagen hinkriegen muss. Das ist die Schwierigkeit. Und vor allen Dingen, genau, nicht nur muss man beides hinkriegen, sondern konsistent in beide Seiten zu kommunizieren, ist nicht so einfach. Ne? Man will natürlich nach außen, kennt man auch, wenn man auf Partnersuche ist, da ist man wie so ein Peacock, weißt du, wie so ein ja. Weißt du, ja. Ist man so am Werben und zeigt nur die besten Seiten von sich. Das geht oft nicht auf bei Arbeitgebern. Ne? Sie wollen sich besonders gut mit den tollsten Benefits und den tollsten Ankündigungen, Versprechen präsentieren. Und dann muss man das transferieren, wenn man jetzt da irgendwie über eine Bewerbung reingekommen ist ins Unternehmen und dort anfängt und denkt, okay, das klingt nicht so, wie es mir geschildert wurde und das sieht auch nicht so aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich wurde hier so ein bisschen über den Tisch gezogen. Das darf natürlich nicht passieren. Ne? Also das heißt, man muss sehr viel nach innen horchen und eigentlich die Kultur von innen nach außen kommunizieren. Ne? Also es ist weniger dieses, was erzählen wir da nach draußen, sondern es ist mehr, wie können wir das, was wir schon haben und das, wo wir hinwollen, vielleicht so in Worte packen, dass die Leute, die zu uns kommen, auch genau das bekommen.
Nun bist du ja viel in mittelständischen Unternehmen unterwegs, hast du gerade selber auch schon gesagt. Wie hat sich denn deiner Meinung nach in den letzten Jahren, ich meine, da war auch wahnsinnig viel Umbruch, wie hat sich das verändert, das Arbeitsumfeld, insbesondere jetzt für berufstätige Mütter? Was ist da so passiert, deiner Meinung nach?
Also es ist zum Glück schon mal viel passiert, muss man sagen. Also ich praktiziere selber auch viel Achtsamkeit und Dankbarkeit, weil wir vergessen manchmal bei all dem Kampf, den wir auch bei Gleichberechtigung, Care-Arbeit und all diesen Geschichten vor uns haben, tut es auch manchmal ganz gut, zurückzugucken und zu sagen, okay, wir haben schon viel erreicht. Und so ist es auch für Mütter und Väter. Ich glaube, ein riesiger Boost eigentlich war die Digitalisierung und auch die Automatisierung von Prozessen. Das hat natürlich vielen Sprichwort Homeoffice oder Remote Work oder Hybrid Work oder so. Das ist ja erst möglich geworden mit der entsprechenden Technologie. Sonst hätte man das, klar gab es früher so ein bisschen Telearbeit mit Telefonieren und irgendwie auf dasselbe Dokument. so hieß es in Behörden.
Ja, ja, stimmt.
Genau, also ne, es gab schon die Idee davon, aber dass es jetzt wirklich fast, also ich sag mal fast, zu einem Maße möglich ist, als wäre man miteinander vor Ort, ist natürlich der Technologie und dem Fortschritt natürlich zu schreiben. Was ich auch finde, ist, dass nicht alle, leider, aber viele Unternehmen haben auch ein besseres Verständnis für Flexibilisierung von Arbeit. Also das gilt nicht nur für Mütter und vor allen Dingen bitte nicht vergessen Väter, weil ja, nur wenn Unternehmen Vätern ermöglichen, auch Elternzeit zu nehmen, ohne dabei irgendwie komisch angeguckt zu werden, passiert auch eine Entlastung für die Mütter. Ne? Dann können die auch ganz anders ihre Arbeitsrückkehr oder wie auch immer ihre Karriere planen. Also es gibt mehr, man sagt ja so schön, Awareness. Also man guckt darauf, dass der Mitarbeiter als Individuum Bedürfnisse hat, sei es Care-Arbeit, als auch wenn man jemanden in Pflege hat. Oder man hat einen Hund oder so. Also es gibt verschiedene Dinge.
Oder Hobbys.
Genau, oder Hobbys. Oder man möchte halt nicht irgendwie vollends irgendwie seine Energie bei einem Arbeitgeber lassen. Da gibt es mittlerweile einfach viel mehr Möglichkeiten. Und ja, das kommt halt, glaube ich, allen zugute. Ne? Und ich glaube auch, dass gerade diese Bewegung der durch den Fachkräftemangel wurden ja oft auch Mütter wieder adressiert, ne, die dann normalerweise so durchs Raster gefallen sind. Es gab so, hier kannst du Vollzeit arbeiten, wenn du das nicht kannst, dann musst du halt woanders gucken und dann ist man meistens so aus dem Raster gefallen oder hat irgendwie eine Stelle bekommen, die einem nicht gepasst hat oder die vielleicht weniger Verantwortung hatte, was auch immer. Heutzutage geht es halt. Ne? Man kann Tandems machen zum Beispiel, indem man zwei Teilzeitkräfte zusammenpackt und trotzdem eine Führungsebene besetzt und, und. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und viele Arbeitgeber nutzen die schon. Und ich glaube auch, dass langfristig das die Arbeitgeber sind, die generell, nicht nur bei Müttern und Vätern, sondern generell bei Mitarbeitenden mehr punkten werden und sich durchsetzen werden, weil sie eben den Menschen als Individuum sehen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen auch. Ne?
Nun ist ja die Zielgruppe des Podcasts hier, das sind ja vor allem selbstständige Eltern. Und du hast vorher schon so ein bisschen auch angekündigt, deine Expertise ist nicht nur für Angestellte spannend. Wieso ist es denn auch für Selbstständige ein spannendes Thema?
Also meinst du jetzt aus der Arbeitgeberperspektive oder?
Ja, generell diese Themen Employer Branding, Arbeitgebermarke und so weiter, nicht? Also es ist ja, wenn man weiterdenkt bei Selbstständigen, sicherlich auch eine Frage, die man immer im Blick behalten sollte, oder?
Also ich glaube, es ist aus zweierlei Sicht wichtig. Einmal ist bei dieser, ich sag mal, dieser erhöhten Flexibilität von Arbeitgebern, hat man die Möglichkeit, eben so wie ich es ja auch über meine berufliche Karriere hinweg gemacht habe, zu entscheiden, wann möchte ich selbstständig sein, wann kann ich das auch leisten, mit wem arbeite ich da und wann möchte ich vielleicht lieber in einer Festanstellung arbeiten, weil es für den temporären als Lebensabschnitt viel mehr Sinn macht für mich, ne, dass es planbarer ist. Und Unternehmen sind da wesentlich, also ich meine, früher gab es viele Freelancer in bestimmten Berufen, mittlerweile wird es immer mehr, ne, dass man einfach die Möglichkeit hat, auch seinen Job irgendwie frei oder selbstständig sozusagen weiterzumachen und manchmal sogar auch noch für den Arbeitgeber, für den man vorher gearbeitet hat, muss man nur vorsichtig sein mit Scheinselbstständigkeit, kann man immer noch sich das dann frei einteilen und mehrere Unternehmen als Auftraggeber gewinnen. Also für sich, also das ist das eine, diese Flexibilität für sich zu entdecken. Man muss nicht immer nur von Job zu Job gehen und da irgendwie versuchen reinzupassen, sondern es kann durchaus mal sein, dass man in den Modellen springt, ne, dass man vielleicht ein Teil fest, ein Teil selbstständig, dann ganz selbstständig, dann sich das bauen, wie man das möchte. Das ist heutzutage gar kein Problem mehr. Und für Selbstständige ist vielleicht auch wichtig, dass sie bei Arbeitgebern mittlerweile auch ein anderes Standing haben. Ne? Also früher war das so, kann ich mich erinnern, in meinem ersten Freelancer-Job wurde ich immer nur für die Feuerwehrjobs gerufen. Ne? Irgendwas brennt richtig schlimm und dann muss man so reinkommen und irgendwie die Kohlen aufnehmen und die jonglieren und irgendwie versuchen, dieses Projekt noch irgendwie beim Kunden ordentlich durchzubringen. Und in der Regel auch immer mit der Gefahr, dass man sozusagen das Bauernopfer ist, wenn es dann nicht funktioniert und man sagt, ah ja gut, das war hier wieder so ein Freelancer, den können wir auch wieder absägen. Ne? So. Das hat sich verändert, weil viele Unternehmen, gerade so, ich sag mal, mittlerer Größe oder auch ein bisschen kleiner, haben feste Mitarbeitende in einem festen Team und haben bestimmte Expertisebereiche, die sie gar nicht als ganze Stelle zusammenkriegen und wo sie vielleicht auch niemanden im Unternehmen haben, der diese Expertise mitbringt. Und dann können sie eben ganz flexibel über ein Freelancer-Netzwerk oder über ein selbstständigen Netzwerk sich ganz punktuell diese Expertisen mit reinholen ins Team. Und das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe, klar, ich übernehme natürlich auch Themen in gesamter Verantwortung mit allem drum und dran, Projektmanagement, und dann mache ich das quasi in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Ich habe aber auch schon zugearbeitet im Unternehmen, so wie ein Teil des Teams, ne, für eine kurze Periode mal kurz mit rein, als Ideengeber oder als Sparringspartner von außen, mit dem Blick von außen auch. Ne. Da ist auf jeden Fall viel passiert und ich glaube, dass das den Selbstständigen zugutekommt, weil wir ernster genommen werden, ne, in dem, was wir tun. Und auch mit dieser Perspektive von außen. Ne. Das ist was, das kann man mit keiner Expertise intern abbilden. Man hat noch mal ein kurzes Zeitfenster, wenn jemand frisch gekommen ist, dass er dann die frische Perspektive noch hat. Aber das ist witzig klein und da hast du andere Sorgen wie Onboarding und alle kennenlernen und durchblicken und so. Aber das ist etwas, was viele echt noch unterschätzen. Dieser frische Blick von außen und diese Neutralität, die man noch mitbringt, dass man eben überhaupt kein Stake in keinem Thema hat. Man kann zu allem neutral antworten. Man hat ja selber kein Interesse, außer dass vielleicht wie ein Projekt gut wird, ne?
Also dieses B2B-Thema letztendlich, wenn man als Selbstständiger natürlich mit Firmen arbeitet, hier ist es besonders spannend, natürlich sich auch zu fragen, wir haben ständig das Thema Personal bekommen, viele wollen nicht mehr voll arbeiten, weil es eben, wie du ja schon gesagt hast, verschiedene Gründe gibt, das nicht zu tun. Und wo kann ich da mit meinem Angebot eben ansetzen, dass ich auf den Arbeitgeber, der da ist, der für mich als Kunde interessant ist, dann vielleicht das Angebot so passend zuschneiden kann, dass ich da eben als Freelancer oder als Externer eben mit reinkomme. Und das ist eben besonders spannend, gerade wie du sagst, wenn man einfach nicht das Geld hat, einen ganzen Kopf dafür anzustellen, da kann man dann eben als Selbstständiger natürlich sehr gut zwischenhaken. Und da muss man echt immer mal wieder diese Perspektive einnehmen. Deshalb finde ich das total spannend, dass du das sagst. Es gibt einfach den Bedarf, dass da Stellen nicht komplett besetzt werden können oder dass Unternehmen das noch nicht besetzen können oder auch niemanden finden dafür. Und wenn man da mit seinem Angebot kommt.
Und dann gibt es eben noch die Themen, also Employer Branding ist so ein Thema, ne? Wenn ich so eine Arbeitgebermarke jetzt erstelle und in einem aufwendigen Verfahren über vielleicht Fokusgruppen und so, das alles ausbildet, das ist ein sehr intensiver Prozess, sehr intensiv. Aber wenn das einmal steht, wenn du erstmal deine Bausteine zusammen hast, wenn du alle Komponenten der Arbeitgebermarke einmal festgezurrt hast und da ist ein Haken drunter, dann ist das so, dass die muss natürlich am Leben erhalten werden und
entwickelt.
Ja, entwickelt und mit Leben gefüllt werden. Aber du brauchst jetzt nicht einen Employer Branding Experten für dieses Thema holen, weil der macht einmal seine Arbeit und setzt diese Marke auf und danach, ja, macht er noch ein paar Maßnahmen oder so, aber dafür könntest du jemanden nehmen, der wesentlich junioriger ist. Ja, dann hättest du jemanden, der das versteht und der einfach sagt, wie setze ich das in nette Maßnahmen jeden Tag um oder so. Da ist einfach ein Bruch drin, ne? So ein bisschen. Mhm.
Ja,
das heißt, und so eine Arbeitgebermarke sagt man, hält so 2 bis 4 Jahre. Ne? Also sie verändert sich immer so marginal weiter, aber so diese Komponenten, die man da erarbeitet, haben so eine Halbwertszeit, sagen wir mal, von 2 bis maximal 4 Jahren.
Wahnsinn, das ist ja nicht viel.
Nee, deswegen macht es ja keinen Sinn, jemanden einzustellen, dann darauf zu warten, dass er in, weiß nicht, 2 bis 4 Jahren wieder ran darf und dann wieder in die Konzeption darf. Ne? So. Klar muss man das auch ongoing machen, das könnte immer auch ein Argument sein, aber ich sehe das eigentlich, das ist eigentlich so ein klassischer Fall für, das kann man mit einem Externen super gut entwickeln, dann so sukzessive übergeben, noch ein bisschen implementieren und dann übergeben und raus.
Nun warst du ja insgesamt schon 3-mal selbstständig, ja, oder Unternehmerin und selbstständig, ja, wie man das jetzt auch genau nennt, aber der Unterschied bei diesen 3 Malen war ja, beim ersten Mal hattest du noch keine Kinder, beim zweiten Mal hattest du sehr kleine Kinder und beim dritten Mal hast du jetzt schon ein bisschen größere Kinder.
Ja.
Was würdest du denn jetzt so sagen in dieser Rückschau und jetzt, was war für dich, ja, was war die herausforderndste Nummer und warum?
Sicherlich die zweite Gründung, also da habe ich ein Startup gegründet, aber aus verschiedenen Gründen. Ne? Einmal, klar, meine Kinder waren sehr klein, ich hatte 2. Startup-Branche oder Gründerszene, wie auch immer man es nennt, ist eigentlich immer eine jüngere Domäne, wo so lauter hungrige junge Leute rumrennen, die Zeit ohne Ende haben und das total geil finden, sich aufzuarbeiten und nachts noch irgendwo zu sitzen. Und ich war da mittendrin so als Mutter, die eigentlich überhaupt gar kein Interesse hat, auch nur eine Minute zu lang irgendwo zu sitzen und nicht zu Hause zu sein. Was aber dazu geführt hat, glaube ich, dass ich... ja, es war zumindest sehr heilsam, diese Zeit, was meinen Perfektionismus angeht. Ne? Also ich habe da wirklich mit Kindern, jeder, der Kinder hat, wird es verstehen, da ist so der erste harte Bruch, wenn man so ein Perfektionist ist. Das kriegt man auch nicht mehr hin. Ja, das versteht man auch irgendwann.
Kannst du aufgeben.
Okay, es wird nicht alles immer sauber sein, es wird nicht alles immer funktionieren, es wird nicht alles perfekt laufen. Du kannst dich als Mutter noch so viel belesen, du wirst was falsch machen. Ja. Es wird immer irgendwie dreckig und klebrig sein, aber es ist trotzdem total schön. Ja? Und das lernt man dort. Und dann kam diese Gründung on top und da habe ich wirklich so gelernt, okay, du musst das aufhören. Du musst aufhören, immer alles perfekt machen zu wollen. Du musst relativ schnell sein. Du musst Dinge ausprobieren. Du musst sie verwerfen, wenn sie nicht funktionieren. Du musst neu agieren. Also diese Flexibilität, die Geschwindigkeit, auch dieses Testen, Ausprobieren, Verwerfen, Nächstes. Ne? auf Ideen fokussiert sein, sich nicht von Ideen ablenken zu lassen, die rechts und links da auf dich einprasseln, die du natürlich auch super spannend findest, aber da darfst du halt nicht lang gehen, weil du erstmal, ne, du musst erstmal so ein Ding zum Laufen kriegen. Mit der Presse sprechen und 1000 Rollen gleichzeitig machen, das ist, war ein anderes Kaliber an Selbstständigkeit, auf jeden Fall. Genau, und bei der ersten Selbstständigkeit, das war ja eher, war ich klassisch Freelancerin, das heißt, ich habe eigentlich eins zu eins das, was ich in der Agentur als Art- oder Kreativdirektorin gemacht habe, habe ich dann für andere Agenturen und Direktkunden gemacht. Also das war eigentlich relativ niedrigschwellig. Klar, man hat zum ersten Mal, deswegen hatten wir ja, wo wir gesprochen haben, vorhin hatte ich ja schon erwähnt, das war der Moment, wo ich auch im Nachhinein froh war, dass der außerhalb meiner Kinderzeit lag. Weil man lernt ja so vieles über, du musst nicht nur deinen Job machen können, sondern du musst plötzlich auch Steuern verstehen oder vorbereitende Buchhaltung können. Ne? So, oder obwohl ich auch einen klaren Steuerberater hatte, aber du musst natürlich das verstehen und zuarbeiten.
Ja.
Du musst ganz
wird's teuer.
Genau, du musst plötzlich Rechnungen stellen, Mahnungen erstellen, musst mit dem Kunden in regen Austausch gehen, musst quasi Akquise machen, musst über Sales plötzlich Sachen lernen. Ja? Also da sind ganz, ganz viele Dinge, die zusätzlich zu dem eigentlichen Job dazukommen. Und deswegen ist es auch nicht für jeden. Also es gibt Leute, die machen einfach super gern ihren Job und denken sich, hey, dann kann ich das bestimmt auch gerne selbstständig machen, vergessen aber, dass dieser Rattenschwanz zusätzlichen Aufgaben auf sie zukommt und sind dann total desillusioniert, weil sie sagen, oh Mensch, nur 50% der Zeit sitze ich irgendwie und mache Projektarbeit. Ne?
Mhm.
Das muss man ja wissen. Ne? Das muss man ja auch mögen. Aber ja, ich glaube, da kommt mir mein, ich hatte schon immer so eine Wissbegierigkeit und eine Neugier und auch so eine, ich will alles lernen, wenn ich es nicht weiß, wenn es mich interessiert, Attitude. Und die hat mir da sehr geholfen, auf jeden Fall.
Und jetzt nochmal zurück zu Nummer 2. Wieso bist du rausgegangen aus deinem, du hattest davor ein Anstellungsverhältnis nochmal,
ja,
und bist dann raus und hast gegründet. Ja. Woher hast du den Mut genommen und was war quasi, was waren deine Beweggründe dafür?
Kann ich sagen, also ich bin ja in der Kreativ-Digital/Kreativbranche groß geworden. Und da habe ich einfach wahnsinnig viel erlebt, schon bevor ich als Personalberaterin und Personalvermittlerin gearbeitet habe in diesem Bereich. Habe ich natürlich auch eigene Erfahrungen gemacht und mit Leuten geredet und habe da ein sehr, nicht nur an sich toxisches, sondern auch ein sehr familienunfreundliches Umfeld einfach erlebt. Und mir war von jungen Tagen eigentlich klar, ich will irgendwann eine Familie gründen. Das heißt, mir war klar, diese Branche, in der ich hier bin, wenn die sich nicht verändert in dem Tempo, in dem ich das brauche, wovon ich nicht ausgegangen bin, muss ich da irgendwie raus. Das heißt, ich habe sowieso schon immer meine Augen aufgehalten und überlegt, wie ist mein, wie kann ich hier irgendwie die Biege machen irgendwann. Und es war ja auch so, dass ich tatsächlich noch in einer Agenturanstellung war, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war. Da sind wirklich krasse Sachen passiert. Also ich habe da schwanger 10 Stunden lang gesessen, weil wir einen Pitch hatten und habe wirklich immer gedacht, okay, ich lasse mein Team nicht allein, ich sitze hier. Und irgendwann war ich so an dem Punkt nach 10, 11 Stunden, dass ich gesagt habe, Leute, ich kann nicht mehr sitzen, ich muss jetzt mal nach Hause gehen. So. Und da hat mein damaliger Kreativdirektor gesagt, auf gar keinen Fall, du bleibst einfach hier. Und dann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. So, ich weiß am besten, was für meine Gesundheit, vor allen Dingen für mich und mein Kind irgendwie das Beste ist. So. Ich gehe jetzt. Und du hast überhaupt gar kein Recht, mich irgendwie hier zu halten. Das sind alles Überstunden, die ich hier freiwillig und unbezahlt mache. So, ne? Und daraufhin hat er dann gesagt, naja, wenn es ganz schlimm ist, rufe ich schon den Krankenwagen. Und das war der Moment, wo ich wirklich gewusst habe, okay, das ist so toxisch, ja, das geht auf gar keinen Fall. Ich bin dann am nächsten Tag direkt zu meiner Ärztin, damals zu meiner Frauenärztin, die hat auch gesagt, okay, Sie sind da raus, ab heute. So, ich schreibe Sie da, ne, ich schreibe sofort einen Zettel, Sie sind da raus. Ich habe dann aber gesagt, schreiben Sie es mir mal ab morgen, weil heute gehe ich nochmal hin. Ich wollte mich nicht damit geschlagen geben, mich so zurückzuziehen im Stillen und dann vielleicht auch noch irgendwie die zu sein, die so aufgibt, sondern ich wollte da offen drüber sprechen dürfen. So, und dann habe ich eben den entsprechenden Kreativdirektor plus irgendwie 2 Berater aus meinem Team und meinen Geschäftsführer in einen Raum beordert, habe ihm gesagt, pass mal auf, Leute, gestern ist das und das passiert. Ich werde das auf gar keinen Fall mit mir machen lassen. So. Und ich finde auch, ihr solltet euch sehr gut überlegen, ob ihr solch ein Arbeitgeberumfeld schaffen wollt, ne? In dem Leute irgendwie Angst haben, irgendwie sich um ihre Gesundheit willen irgendwie nach Hause zu bewegen. Das war ja schon immer mit Erkältung auch so. Man ständig kranke Leute in der Agentur. Und dann hat besagter Kreativdirektor, übrigens auch Vater von zwei Kindern, hat dann zu mir gesagt, oh Mensch, war es echt so schlimm. Und daraufhin, ich habe so gesehen, wie die eine aus der Personalabteilung nur noch so eine Bewegung gemacht hat von, kann jemand ihn stoppen, kann jemand irgendwie dafür sorgen, dass er nichts mehr sagt. Und ich habe da diesen Zettel hingelegt und habe gesagt, okay, das ist für mich jetzt nochmal der entscheidende Moment gewesen. Vielleicht so, ich habe das irgendwie zurückgehalten. Ich habe gesagt, okay, wenn hier Awareness ist, wenn jemand sagt, okay, das hätte nicht passieren dürfen, wir schützen dich besser, dann hätte ich weitergearbeitet. Das war nur dieses, okay, hier ist überhaupt keine Einsicht, ich habe nicht das Gefühl, ich habe hier Leute auf Augenhöhe gerade sitzen. Und dann bin ich rausgegangen. Das hat mich sehr geprägt. Genau, und als Personalberaterin und Vermittlerin habe ich täglich so 1 bis 4, wenn es hochgekommen ist, sagen wir mal 1 bis 3, Interviews am Tag geführt, von Junioren bis Senioren, alles durch die Bank, in der Branche. Und ich habe so viel Zeug gehört. Ich habe gerade von Frauen so viele Einschränkungen, so viele krassen Geschichten, ja, also rausgemobbt wegen Fehlgeburt, weil Stimmungskiller und sowas, also so ganz viele Geschichten, wo ich gedacht habe, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das muss anders funktionieren. Und gleichzeitig saß ich immer zwischen diesen zwei Stühlen, einerseits Agenturen, die mir gesagt haben, Mensch, wir brauchen irgendwie diese und diese Person, aber wir finden niemand Passendes. Und auf der anderen Seite habe ich eben mit Kandidaten gesprochen, die gesagt haben, Mensch, ich möchte gerne einen Arbeitgeber, der das und das für mich leistet, aber den gibt es nicht. Und ich habe immer gedacht, okay, es gibt euch alle. Also, wo findet ihr hier nicht zusammen? Und das war der Grund, der, ich glaube, bei mir eher unterbewusst gearbeitet hat und der dann eben dazu geführt hat, dass ich diese Idee entwickelt habe, die dann einfach war, die müssen sich ohne Mittler, also ohne mich als Vermittler, müssen die sich einfach auf Augenhöhe treffen und die müssen diesen Kontakt miteinander haben und die müssen diese Beziehung miteinander eingehen. Ne? So. Das war ja noch die Zeit, wo man immer so von Arbeitsbeziehung und privater Beziehung, wo man das versucht hat zu trennen. Ich fand das damals schon Blödsinn. Also für mich ist jede Art von Beziehung dasselbe. Ne? Klar ist der Kontext anders, aber Menschen sind Menschen. So, das heißt, wenn mich jemand respektvoll anschreibt und sagt, ey, ich finde es mega cool, was du machst und du würdest hier super reinpassen, weil dann ist das immer noch viel besser, als wenn mich so ein Headhunter random anschreibt mit so einer Copy-Paste-E-Mail und ich das Gefühl habe, man, ey, haben die nicht mal Zeit, um mich irgendwie anzurufen oder sich das mal ordentlich anzugucken, was ich mache. Ich glaube, da ist einfach sehr viel zusammengekommen und ich hatte diesen großen Wunsch, diese Branche einfach auch so in dieser Art und Weise, wie sie eben mit Ressourcen, ist ja, Ressourcen ist auch schon wieder fast das falsche Wort, wie sie mit Menschen umgehen, das wollte ich ändern.
Eine starke Challenge, die du dir da gesetzt hast. Nun hast du ja beim dritten Mal jetzt, du bist im Sommer jetzt wieder in die Selbstständigkeit gegangen, nachdem du nochmal einen Exkurs gemacht hast ins Angestellten-Dasein. Wie ist es denn jetzt gewesen, mit größeren Kindern jetzt dieses Mal zu gründen? Wie fühlt sich das jetzt an?
Also wesentlich besser. Ich weiß aber gar nicht, ob das, also ich weiß bis heute nicht, ich glaube, ich werde es auch nie rausfinden, ob es gut oder schlecht war, mit so kleinen Kindern in dieses Gründertum zu gehen. Ich hatte einerseits das Gefühl, ich habe immer meine Kinder transparent, egal wie klein sie waren, eigentlich immer schon wie Gesprächspartner, mein Lieblingswort auf Augenhöhe, behandelt. Ich habe ihnen immer erzählt, was mache ich bei der Arbeit, natürlich so, dass sie verstehen, also immer altersgerecht. Ja. Aber ich habe ihnen immer erzählt, was tue ich da, habe ihnen Fotos gezeigt, habe sie manchmal mitgenommen zu Events oder so. Oder habe meinen Mann quasi zum Beispiel mit den Kindern mich abholen lassen, wenn ich irgendwo bin, damit die nochmal reingucken können, so wie sieht denn das hier aus, wo ich hier arbeite. Ich habe damals auch in der Factory gearbeitet, das ist so ein Startup-Hub, würde ich mal nennen, in Berlin. Und da gab es ein riesen Bällebad mit schwarzen Bällen und natürlich Tischtennis und Kicker und was es da nicht alles so gibt in dieser Startup-Szene. Und meine Kinder haben immer gesagt, oh, ich weiß nicht, was Mama halt beruflich macht, aber das will ich ja auch werden, wenn ich groß bin. Für die war das so, ich so, Leute, ich benutze das hier alles nicht, das ist alles nur so schickimicki. Ich sitze hier und arbeite hier, ne? So, aber für sie natürlich so. Und ich fand es cool, denen auch diese Seite von mir zu zeigen. Ne? Also für mich, ja klar, ich war in der Elternzeit auch komplett zu Hause und das war schön und man braucht auch diese, glaube ich, diesen Kokon, den man sich da baut, wenn man frisch Eltern wird, ja, den braucht man, weil man, glaube ich, sonst überhaupt nicht auf diesen Wandel klarkommt. Aber mir, für mich war immer klar, ich werde nicht so eine Stay-at-home-Mami. Ne? So, ich werde einfach immer auch diese anderen Facetten, die so extrem zu mir und meiner Persönlichkeit gehören, die werde ich weiterhin für mich brauchen und die werde ich auch meinen Kindern so zeigen wollen von mir. Ne? Mhm.
Ja.
Und jetzt mit größeren Kindern ist es sogar noch cooler, weil die ja natürlich immer mehr verstehen. Also mein Sohn ist eher so ein wandelndes Lexikon und der will dann auch wirklich genau wissen, was ich da tue und warum das Sinn macht und wie man das macht. Und ja, der hat ganz viel Interesse für diese Themen und das finde ich total zauberhaft. Und natürlich brauchen sie einen auch nicht mehr so. Ne? Das ist so, man kann wirklich mal sagen, Leute, ich muss jetzt noch mal 2 Stunden und dann gehen die halt ein Buch lesen oder basteln oder so. Und ja, man hat nicht mehr dieses 1-zu-1-Betreuungsding, ne? Wo man wirklich immer permanent, also kann ganz offen sagen, in der Startup-Zeit habe ich so viele Abende und Nächte und Mittagsschlaf und alles genutzt, ne, wo die Kinder eben diese 1-zu-1-Betreuung nicht mehr brauchen und habe mich da reingehauen. Ob das jetzt so gesund war, bezweifle ich, aber es hat nicht anders funktioniert.
Und wie sieht das jetzt heute aus? Ich habe gesehen letzte Woche auf LinkedIn, nicht? Man kann ja, man weiß ja alles übereinander. Du warst unterwegs auf Dienstreise in Berlin und du wohnst ja mittlerweile in Bayern. Insofern ist das ordentlich eine Reise. Wie organisierst du sowas in deiner Familie? Ist dein Mann dein komplettes Supportsystem? Habt ihr irgendwie Unterstützung? Wie sieht das bei dir konkret aus, dass du sowas vorbereitest? Ich meine, wir wissen alle, dass das jetzt kein Problem ist, jemand anderen das machen zu lassen. Aber wie planst du sowas und wie machst du deine Termine sozusagen?
Da würde ich auch differenzieren zu, wie klein sind die Kinder und auch welche Zeit, in welcher Zeit habe ich wen wie genutzt. Ne? Also ich bin ja ursprünglich aus Berlin, bin da auch geboren. Meine Eltern leben da, meine Brüder leben dort mit ihren Kindern. Da habe ich eigentlich ein sehr gutes Supportsystem gehabt. Meine Eltern waren zu den heißen Zeiten, wo ich 2 kleine Kinder, beide noch im Windelalter hatte, waren die 2-mal die Woche bei uns. Die Kinder hatten eine wahnsinnige enge Bindung zu denen. Bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil das auch ähnlich, also ich glaube, Großeltern haben nochmal anders wie irgendwie eine Nanny oder Babysitterin oder so, eine ganz andere, tiefere Bindung natürlich, weil sie Familie sind. Also immer sehr großes Vertrauen, konnten da problemlos auch bei denen bleiben oder sie haben aufgepasst auf die. Zudem hatten wir auch immer mal wieder in diesen Kita-Zeiten, hatten wir auch, ja, leider nicht durchgängig und immer mal wieder hatten wir irgendwie auch mal eine Hilfe, die jetzt zum Beispiel eine Aushilfe, die dann mein Sohn zum Beispiel damals war er, der kam erst später in die Kita, er war erst bei der Tagesmutter, hat sie ihn dann halt dort abgeholt und nur diesen Weg nach Hause gemacht, damit ich immer noch ein bisschen länger Zeit hatte, um nach Hause zu kommen. Das hat ganz gut funktioniert. Und natürlich, ich hatte das Glück, dass Freundinnen von mir recht zeitgleich Kinder hatten. Und dann konnten wir auch immer mal so eine, du holst deins, nimm doch meins mal mit und halt doch mal hier noch für 2 Stunden irgendwie kurz bei Laune und dann kann ich noch kurz das machen oder so. Das hat auch sehr gut funktioniert. Genau, das hat dann jetzt mit dem Umzug nach Bayern gab es natürlich erstmal einen Bruch, weil klar, alles neu und wir haben ja auch Familie, aber ja, sehr unterschiedlich. Die meisten Kinder hier sind schon wesentlich älter oder schon erwachsen. Das heißt, es war dann hier nicht so, dass die jetzt so Cousinen hatten, mit denen sie die ganze Zeit abhängen konnten. Aber auch hier mit der Schwester von meinem Mann zum Beispiel, die ist sehr engagiert und hilft mit, sind wir auch sehr dankbar, dass mal jemand da sein kann, wenn man jetzt abends mal weg will oder wenn man jetzt vielleicht auch nochmal auf eine Veranstaltung geht. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist natürlich, dass ich einen Partner habe, der seine Verantwortung als Vater auch wahrnimmt, der auch meistens so flexible Arbeitgeber hat, der arbeitet in der Politik, wo er das auch tun kann, wo er auch Homeoffice machen kann oder wo er sagen kann, ich gehe mal früher oder komme später oder was auch immer. Das heißt, für diese temporären Geschichten kriegen wir das eigentlich sehr gut organisiert. Und ich glaube, es ist auch, das muss man auch dazu sagen, es ist ein Privileg, wenn man mit einem Partner zusammenlebt, der seiner Verantwortung auch gerecht wird. Ich habe viele Freundinnen, die alleinerziehend sind oder wo der Partner halt so sporadisch alle paar Monate mal auftaucht und irgendwie mal so ein bisschen mitmischen will. Ich habe da größten Respekt davor und kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man eben nicht, wenn man am Ende seiner Kräfte es sagen kann, kannst du kurz mal übernehmen oder
ja,
dann kannst du hier mal kurz festhalten oder kannst du mal hier ja umrühren, während ich mal das klären muss. Oder?
Ja, das muss sehr hart sein, ja.
Ja, das, da fühle ich mich auch sehr privilegiert und ich glaube auch, klar, finanzielle Sicherheit ist auch so ein Thema. Ich glaube, in einer Partnerschaft ist es auch anders, ne, wenn man sich selbstständig macht, als wenn man jetzt zum Beispiel alleinerziehend ist. Weil du trägst ja schon ein gewisses finanzielles Risiko, klar, immer. Was ist, wenn du dich selbstständig machst und erstmal ein halbes Jahr lang keinen Auftrag hast? Ne? Kann immer passieren. Da ist natürlich bei mir der Luxus, dass mein Mann also sowas von gar kein Interesse an Selbstständigkeit hat. Der ist so ein klassischer Angestellter und will das auch immer sein. Das ist für mich natürlich super, weil dann haben wir irgendwie eine so eine Konstante und dann können wir
ja
diesen anderen Teil recht flexibel gestalten.
Und wie sieht das konkret aus? Seid ihr so Team, wir setzen uns Sonntag hin und machen einen Wochenplan oder macht ihr das per Google-Kalender auf Zuruf? Wie plant ihr sowas?
Generell planen wir unseren Tag seit, also ich glaube, wir haben auch so einen geteilten Kalender, wo jedes Kind seinen eigenen Kalender hat. Also dass die Kinder können es noch nicht einsehen, dafür sind uns dann noch zu jung. Aber wir haben die für sie erstellt, um diese Terminflut, die man ja irgendwann hat, wenn man irgendwie mit Judo, Fußball und zwei Instrumenten und zwei Kindern ja und einem Hund und irgendwie einem Mann und zwei Jobs und so. Also irgendwann war uns auch klar, das geht nicht nur noch auf, was steht bei dir an, was steht bei mir an, können wir mal gucken, sondern dann, jetzt haben wir so einen geteilten Kalender, wo einfach klar ist, wo was voll geblockt ist und wo eben was, wo wir irgendwie keine Termine mehr reinpressen können.
Mhm.
Das ist sehr hilfreich. Das hat man aber natürlich mit dem Baby nicht unbedingt gebraucht, weil
klar, das braucht man dann erst später.
Wir haben keine Termine oder nur bedingt, ne?
Ja.
Genau. Ansonsten, ja, also wir machen jetzt nicht konsequent, also wir planen schon die Woche so ein bisschen vor und gucken uns nochmal einen Kalender an und sagen, okay, hier ist vielleicht nochmal kritisch oder da müssten wir nochmal frühzeitig jemanden dazu rufen oder hier wäre super, wenn jetzt vielleicht die Kinder nach der Schule zu einer Freundin gehen oder anders abgeholt werden, weil das vielleicht knapp wird oder so. Das machen wir schon, aber ja, ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut eingespielt, so. Also wir erkennen relativ schnell, wenn Engpässe kommen, kümmern uns frühzeitig darum, dass wir da irgendwie ja, Hilfe haben und haben auch in Notfällen auch zum Glück Familie da, wo wir mal sagen können, wir fahren die Eltern, die Kinder jetzt zu dem Bruder oder der Schwester von meinem Mann. Mhm. Können die da abladen, die können da sein. Mhm. Oder so.
Was sind denn deine 3 Top-Strategien, wenn es mal stressiger wird? Wie priorisierst du, wie behältst du den Überblick? Du hast ja schon im Vorgespräch auch nochmal gesagt, du bist ja eher so Typ kreatives Chaos. Wie machst du das dann?
Ja, ich glaube, das Gute daran, dass ich Typ kreatives Chaos bin, ist, dass ich mir frühzeitig Strategien überlegt habe, wie ich dieses Chaos natürlich, ich meine, keiner kann ins Berufsleben gehen, und sagen, ja, sorry, bin halt so, ne, und bin halt unzuverlässig und komme zu spät. Und so, ja, ist halt, ich bin halt kreativ, so läuft es halt nicht, ne? Also das selbst, wenn man, also ich sag mal, man hatte als, sage ich mal, als Kreativer in Agenturen schon irgendeine Sonderstellung, weil man natürlich auch so ein bisschen das kreative Kapital des Unternehmens ist. Das heißt, wir haben natürlich manchmal schon abgefahrene Sachen gemacht, wo die Berater dann immer gesagt haben, oh, die Kreativen wieder hier mit ihren Sonderregeln und so, ne? Aber klar, mir war klar, das ist ein hartes Dienstleister-Business, ja, so schön es dann auch irgendwie von außen aussieht. Man muss pünktlich liefern, man muss extrem strukturiert sein, man muss extrem gut verstehen, wer wem was liefert, wie Menschen zusammenarbeiten, wie ein Team funktioniert, ne? Wie man von der Strategie bis hin zum Ergebnis kommt. Das heißt, da habe ich früh, sehr früh auch schon klar, schon bevor ich überhaupt im Berufsleben war, habe ich da schon angefangen, Strategien zu entwickeln. Und die kommen mir natürlich jetzt sehr zugute. Ne? Das ist, wenn man was kompensieren muss, ist es manchmal auch ganz gut, weil man entwickelt frühzeitig gute Strategien und kann an den Pfeilen über ein ganzes Leben. Das heißt, ich habe zum Beispiel, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, ich habe ganz klassisch so ein Buch. Ja, also, ich kann es nicht lesen, was da drin stand. Da sind Kundeninfos drin, aber gut.
Lernbar.
Ich habe irgendwann rausgefunden, so digital ich bin, so sehr ich diese ganzen neuen Tools liebe, macht es was mit mir, wenn ich Dinge aufschreibe mit der Hand. Ja, also ich bin sehr visuell und schon immer habe ich auch in der Schulzeit, wenn ich Dinge aufgeschrieben habe, konnte ich fast schon fotografisch dir sagen, wie dieses Blatt aussieht. Ich konnte Formeln auswendig, so einfach, weil ich sie gemalt oder aufgeschrieben habe. Und das, ja, habe ich durch viel Ausprobieren irgendwie einfach gemerkt, okay, so ein Buch zu haben, wo ich einfach meine Gedanken, ich habe sehr oft viele Ideen, die auch gut sind und manchmal auch überhaupt nicht gut, aber ich will es dann zu dem Zeitpunkt, wo sie mich dann vielleicht nerven und ich eigentlich was zu erledigen habe, will ich sie einfach raushaben aus dem Kopf. Das heißt, ich schreibe alles aus dem Kopf und rein in dieses Buch und habe dann ein ziemlich, ja, für mich cooles System, das ist ja so, nicht jeder kann damit was anfangen, aber die, die vielleicht ähnlich sind, kann sich da vielleicht noch was abgucken. Ich habe dann so über Symbole mir dann angefangen, diese Sachen zu sortieren. Also in der Softwareentwicklung war es zum Beispiel das Future FF. Das bedeutet, wenn ich ein Feature im Kopf habe, von dem ich weiß, dass das eine totale Bereicherung wäre für die Plattform, habe ich es aufgeschrieben, damit es nicht weg ist und damit es mich nicht auch immer wieder so heimsucht. Ja? Und dann habe ich am Ende des Monats immer mir alle diese Future-Feature-Dinger genommen und auf eine andere Liste übertragen, priorisiert, sortiert und dann eben nach Reihenfolge mir die vorgenommen. Und nicht, also, und davor war es immer so, das war immer wie so ein kleiner Stern, der mir so an mir vorbeigezogen ist. Dann habe ich gedacht, oh, der ist aber schön. Und dann habe ich angefangen, drauf rumzudenken und nachts nicht schlafen zu können, weil plötzlich wollte ich darüber nachdenken, wie wäre es denn, wenn ich das baue. Und sobald ich das aber genommen habe und gesagt habe, guck mal, du bist sicher, ich tue dich hier in diesem Tresor, dir wirst noch angeguckt, ja, hat das mich in Ruhe gelassen. Ja.
Ja.
Genau, und dann hatte ich halt eben verschiedene Symbole von, ob es eine Idee ist, ob es eine Info ist, ob es eine, ne, das habe ich alles so markiert. Und natürlich auch klassische To-Dos zum Abhaken. Und dann konnte ich immer so durchgucken und sagen, okay, was ist die Woche irgendwie an To-Dos noch offen? Sind die überhaupt wichtig? Muss ich die irgendwie übertragen und so? Also ich habe da so ein ganz gutes, finde ich, System gefunden, das für diesen kreativen, chaotischen Kopf sehr gut funktioniert.
Und schreibst du in dieses Buch auch Privates? Mischst du das einfach?
Nein. Ich habe auch ein anderes Buch für Privates, aber ich mische das nicht, auf gar keinen Fall. Also ich bin auch, da kann ich sehr gut wechseln. Also ich kann sehr gut Deep Work machen. Also ich kann mich sehr hart auf Dinge fokussieren und dann auch dranbleiben und durchbeißen und fertig machen. Und mir ist es sehr wichtig, dass sich das nicht vermischt.
Finde ich spannend, weil du ja auf der anderen Seite ganz vorhin schon gesagt hast, dass es ja eigentlich immer Privat und Arbeit zusammenhängt. Ja. Dass es ja selten trennbar ist. Aber an dem Punkt trennst du trotzdem die Organisation um diesen, das ist ja spannend mit dem Deep Work Aspekt, eben zu sagen, ich lasse mich halt nicht ablenken dann.
Ja, also ich sage dir auch warum. Es ist meine Dienstleistermentalität, die das trennt. Also das sind Informationen und Aufgaben, die ich jemandem schulde oder die ich tun muss, um zu einem guten Ergebnis für jemand anders zu kommen. Ja. Deswegen gehören die für mich ganz klar auf ein anderes Blatt Papier. Wenn ich jetzt aber quasi mal so ein Review oder Preview mache, zum Beispiel jetzt auch zum Jahreswechsel, dann sind natürlich berufliche Aspekte nicht von meinen privaten Dingen getrennt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwelche Wünsche habe oder Entwicklungsmöglichkeiten oder so, dann das verläuft alles, das ist wunderschön ineinander geblendet. Ja? Da gucke ich mir natürlich genau diese Aspekte in meinem Leben auch an, ne, und sage nicht, ich bin jetzt nur die Juliana, die Selbstständige und Juliana, die Mutter und Juliana, die, sondern ich gucke einfach, was möchte ich erreichen, wie kann ich das erreichen, wie kann man auch diese verschiedenen Bereiche vielleicht noch ein bisschen näher zusammenrücken lassen. Also was ich eher meinte vorhin, ist dieses, dass wir diesen menschlichen Aspekt oft aus der Arbeit rausnehmen wollen. Wir wollten lange Zeit so emotional gedeckelte, funktionierende Menschen erzeugen, ja, im Berufsalltag, die eben all ihren privaten Kram rauslassen. Und das geht halt nicht. Also wenn deine Eltern verletzt sind, sterben oder wenn die gepflegt werden müssen, dann kannst du nicht in der Arbeit sitzen und nicht daran denken.
Das beeinflusst halt deine Arbeit, ja.
Genau. Du wirst also anders arbeiten, als wenn du irgendwie, als wenn es dir super geht. Und genauso, ja, also ich habe das nie verstanden, warum man den Menschen nicht in der ganzen Zeit so betrachtet und warum man da irgendwie diesen harten Cut machen muss. Aber klar, ne, aus der kapitalistischen Brille möchte man eben diesen ganzen Kram nicht in der Arbeit haben.
Ja gut, und es gibt ja auch immer empathielose Menschen oder ja, manchmal werden auch genau die Falschen zum Chef gemacht, habe ich gehört.
Ja, ja, ja. Naja, es ist ja, also gerade in meiner Branche war das so, ich habe das Gefühl, die Leute, die sehr weit aufgestiegen sind, mussten dafür sehr viele Federn lassen, ne, und sehr selber sich sehr deckeln und sehr viel in Kauf nehmen und sehr viel Verletzungen auch irgendwie schlucken und unterdrücken. Und das stumpft, glaube ich, echt ab. Also ich glaube, um da irgendwie so handlungsfähig zu bleiben, muss man es deckeln auf irgendeine Art und Weise. Und somit schaltet man ja etwas aus, was einem dann in der Führung eigentlich wieder helfen würde, Empathie oder, und hat es dann einfach nicht mehr, ne? So, und ich habe da nicht nur Unverständnis für, sondern ich versuche auch zu verstehen, wie sind Menschen dorthin gekommen, wo sie sind und wie kann man ihnen vielleicht helfen, das wieder aufblühen zu lassen, ne? Auch ihnen das Gefühl zu geben, als Führungskraft sicher zu sein. Jetzt klar, man kann von oben, dieses Top-Down, da kann man keine Sicherheit schaffen, aber man kann im Team zum Beispiel sagen, ist es voll in Ordnung, wenn du mal was nicht weißt, oder ist voll in Ordnung, wenn du irgendwie auch Hilfe brauchst als Chef, so, oder.
Jetzt habe ich noch mal eine harte Frage zum Abschluss. Was bedeutet Erfolg für dich als Unternehmerin, Beraterin und Mutter?
Also Erfolg hat sich in meiner Ansicht definitiv über mein Leben gewandelt, die Ansicht. Also ich glaube, so in meinen 20ern war ich sehr ambitioniert und sehr karriereorientiert. Da mich vor allen Dingen diese ganzen Hard Facts interessiert, also Geld, Beförderung, Macht, Positionen, Titel, sowas. Ne? Klar, weil es das Einzige ist, was man aus der Zeit kannte und was man jetzt mit wenig Erfahrung einfach so, was so das Naheliegendste ist, ne? Ich glaube, mit der Zeit, gerade auch mit dem Aspekt Familie gründen, hat sich das natürlich gewandelt. Und ich finde, viele dieser weichen Faktoren sind hinzugekommen, die bei mir ja auch beeinflussen, wie bei jedem anderen auch, ob ich einen Job attraktiv finde oder nicht. Das sind Faktoren wie, ja, wie ich gesagt habe, Flexibilität der Arbeit, ne, wird Homeoffice oder Hybrid oder werden da flexible Modelle angeboten oder wie ist das Bewusstsein des Arbeitgebers oder in dem Fall, wie ist mein Bewusstsein auch für Care-Arbeit? Kann ich, ne, wie gut ist das vereinbar für mich? Das sind halt so Themen, diese weichen Faktoren. Wie gut verstehe ich mich mit jemandem? Wie sehr mag ich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite? Ne? Also klar, nicht jeder muss da irgendwie, mir ist auch klar, dass nicht jeder sich unbedingt leiden kann, aber sind die Leute respektvoll? Ne? Sind die nett? Haben sie Verständnis dafür, wenn man zu Hause bleibt und krank ist? Haben sie Verständnis dafür, wenn man zu Hause bleibt und das Kind ist krank, zum Beispiel? Ne? Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht sicher, nicht ernst genommen oder unter Druck gesetzt irgendwo, dann mache ich das auch nicht mehr. Und dann ist mir auch egal, was ich da an Geld oder Schmerzensgeld bekomme. Das ist einfach nicht mehr so wichtig. Sagen wir so, Erfolg ist für mich, ich fühle mich dann erfolgreich, wenn ich, glaube ich, lernen kann. Also ich will nie aufhören zu lernen. Ich mag auch immer diese, jetzt auch neulich wieder von einem Journalisten zu einem Experten Stellungnahme zum Thema New Work gefragt worden. Ich finde dieses, klar, ich sage auch, ich bin Expertin in bestimmten Themen, aber so richtig ist man es dann doch nicht, ne? Weil das Wissen so schnell verjährt heutzutage. Also auch diese ganzen New Work-Themen verändern sich gefühlt täglich, kann man neue Aspekte dazu wieder dazu holen. Das macht das für mich unfassbar spannend und das nimmt mir auch diesen Druck, dass ich da alles wissen muss. Also ich will vieles wissen, deswegen bin ich, wie gesagt, sehr interessiert. Aber wenn mich jetzt auch mein Kunde fragt, was kannst du zu dem und dem Thema sagen, kann ich sagen, weiß ich nicht, muss ich selber mal nachgucken. Ist aber eine spannende Frage, mache ich dann gleich mal. So, mhm. Ja. Also Erfolg ist für mich nicht mehr nur dieses, wie weit und wie hoch komme ich, sondern wie gut kann ich mich entwickeln und wie wohl fühle ich mich eigentlich in dem, was ich tue, mit den Menschen, mit denen ich es tue. Ne?
Ja, vielen Dank für diese Antwort. Das ist auch nicht leicht zu beantworten.
Nein, ist es nicht. Klar, und ich meine, ich habe auch ein Startup im Sand gesetzt. Ne? Das ist so, nicht alles muss man als positive Aspekt framen. Ne? Ich habe wahnsinnig viel in der Zeit gelernt und ich würde das nie missen wollen, diese Zeit, aber ich kann dir nicht sagen, ja, also, dass ich das mega in den Sand gehauen habe und dass das irgendwie nichts geworden ist oder so. Auch wenn ich, man sagt ja, ein von 10 Startups kommen durch, so. Mhm. Dann war ich einer von den 9. Aber es fühlt sich natürlich trotzdem nicht gut an und ein Stück weit auch als Misserfolg. Und dann gucke ich einfach, gut, ich kann das anerkennen, dass es ein Misserfolg ist, aber ich kann auch gucken, was sind eben die positiven Aspekte, die ich drumherum mitnehmen konnte. Ne? Das ist, glaube ich, das, was man sich behalten sollte. Diese Fähigkeit, so ehrlich mit sich zu sein und auch so wohlwollend mit sich zu sein. Dass nicht immer alles perfekt sein muss, dass nicht immer alles klappen muss. Das ist was, da hilft mir auch, glaube ich, jetzt mein Alter. Ich werde immer entspannter mit dem, wie ich zu mir bin. Ja, ich bin immer mehr zu mir wie zu einer guten Freundin. Das ist immer meine Lieblingsfrage, wenn jemand so ja, gemeint zu sich selber ist und sagt, oh Mann, ey, das hätte ich besser wissen sollen. Oder kacke, das habe ich echt, ach Mist, so, ne? Dann frage ich mal so, was würdest du jetzt einer Freundin sagen? Du würdest ja nicht sagen, ja, hättest aber härter machen müssen und sagen, das hättest du aber jetzt noch, weißt du, das hättest du jetzt aber schon noch schaffen können, ne? So, das ist ja ganz doof, was du da gemacht hast, ne? Sondern man würde natürlich sagen, ey, passiert, atme durch, ne? Guck nach vorne, lerne, ja. Ne?
Ja.
Weitermachen.
Das stimmt. Einfach mal ein bisschen netter zu sich selbst sein.
Ja, absolut.
Zum Abschluss habe ich jetzt noch 10 Fragen an dich, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Die kriegen hier immer alle gestellt. Das ist nochmal so ein Faktencheck zu Juliana. Und 10 Fragen entweder oder, also nicht lange überlegen, einfach antworten. Los geht's. Tee oder Kaffee?
Koffeinfreier Kaffee.
Okay. Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Analog oder Digitalplan?
Analog. Mhm.
E-Mail oder Telefon?
Telefon.
Nachtigall oder Lerche?
Dazwischen. Eine Nachtlerche, ja. Oder so. Irgendein Hybrid aus dem Ganzen. Ja, es kommt drauf an.
Okay. Aber gut, du hast quasi in keine Richtung quasi eine Schwäche, sagen wir mal, sondern ja, du bist normal funktionierend am Tage.
Nein, ich kann schon morgens sehr gut funktionieren, aber ja. Ich habe natürlich auch in vielen Jobs auch abends arbeiten müssen. Das heißt, es ist beides für mich okay. Meine Präferenz wäre wahrscheinlich eher morgens, einfach aufgrund der Kinder, auch wenn die morgens verräumt sind. Mhm. Aber ich kann eigentlich über den Tag gut verteilen. Ich glaube, das ist auch das Beste an der Selbstständigkeit. Man kann sich es aussuchen. Dann, wenn man dafür Energie hat, dann, wenn der Flow da ist, dann tut man es.
Virtuell oder vor Ort?
Vor Ort.
Hausschuhe oder Socken?
Hausschuhe.
Instagram oder LinkedIn?
Mittlerweile LinkedIn.
Auto oder Bahn?
Auto, leider Bayern. In Berlin auf jeden Fall Bahn.
Okay, und dann letzte Frage. Ja gut, ich weiß nicht, ob das für euch noch so... Naja, vielleicht doch. Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Also klar, als Müsli-Mutti würde ich sagen Kinderbauernhof, aber wenn ich nach der Präferenz meiner Kinder gehe, Indoor. die wollen eher geile Spielgeräte, auf denen sie da rumfetzen können.
Das ist doch mal ehrlich. Alles klar. Vielen Dank für diese Antworten auch und generell für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben ja jetzt ein bisschen mehr erfahren, einfach über das Thema Employer Branding, aber auch über dich als Person und deinen Weg. Ich wünsche dir weiterhin total viel Erfolg. In den Shownotes findet man natürlich alle Infos zu dir nochmal verlinkt. Und dann alles, alles Gute für dich.
Dankeschön, liebe Lisa. Das war ein sehr nettes Gespräch. Es ging super schnell vorbei. Ich habe das Gefühl, mein Kaffee ist ja noch nicht mal leer, guck.
Und ja.
Wir haben schon so tolle Sachen besprochen. Ja, cool. Hat mich sehr gefreut. Ja. Hat auch sehr schöne Fragen vorbereitet.
Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.